Gesundheit. Und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur Böber-Scheinwick möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als KommunikationsexpertInnen eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Healthcare Espresso. Heute wieder mit mir am Mikrofon, Alicia, und ich sitze nicht alleine und ich freue mich sehr, dass ich in Präsenz hier mit zwei Kollegen sitze. Einmal mit dir, Thorsten.
Hallo zusammen.
Eine bekannte Stimme und auch noch mit dir, Jan-Dirk.
Guten Tag.
Darf ich dich JD nennen eigentlich?
Wenn es der Wahrheitsfindung dient.
Ja, schön, JD, dass du wieder dabei bist. Wir hatten vor langer, langer Zeit, ich glaube, es ist jetzt schon über 2 Jahre her, mit dir schon mal eine Folge aufgenommen. Du bist schon sehr lange bei Böber-Scheinwick. Du bist Head of Sustainability Consulting. Und wir haben schon mal über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen, speziell in der Healthcare. Da waren wir sehr basic unterwegs. Wir haben erstmal darüber gesprochen, was ist Nachhaltigkeit, was fasst sich darunter, welche Regularien gibt es, speziell im Pharmabereich. Und wir wollen heute vor allem über das Thema Umwelt sprechen. Umwelt und Gesundheit, Umweltfaktoren. Und ja, wir freuen uns, dass du dabei bist.
Ich freue mich weiterhin und man kann nicht oft genug über das Thema reden.
Das stimmt, ein sehr wichtiges Thema. Und Herr Rotärmel weiß ja sowieso über alle Faktoren, die in der Healthcare rumirren, Bescheid.
Nein, also ich weiß nicht Bescheid, aber es ist wirklich auffällig, dass in dem letzten Jahr auch viel, also ich bekomme ja in meinem Job alle möglichen Newsfeeds von allen möglichen Geschichten, dass im Bezug auf einzelne Indikationen, dass es da umweltbedingte Einflüsse gibt. Und das ist gerade sehr spannend.
Und genau darüber wollen wir sprechen. Also wir wollen nicht darüber sprechen, wer verursacht jetzt zum Beispiel den Klimawandel oder ja, wie schlimm ist es aktuell, sondern wir wollen über die Zusammenhänge sprechen, die bestehen zwischen Umwelt und eben der Gesundheit von Individuen und ja auch darüber, wie wir da unsere Rolle tragen, also als PR-Beratung, was wir für eine Rolle hier einnehmen können. Und ich würde sagen, dann starten wir auch direkt mal in das Thema rein. Und wenn wir über Umwelt und Gesundheit sprechen, was fasst sich denn darunter? Also wir haben schon mal Trends ausgemacht, es ist ja auch viel in den Medien. Da wollen wir jetzt nochmal drüber sprechen, wovon sprechen wir überhaupt, wenn wir über Trends in dem Bereich sprechen? Und da vielleicht die erste Frage an dich, JD. Was ist denn aktuell so auf der Agenda weit oben?
Ich würde gerne noch eine kleine Ergänzung machen zum Outset von heute. Ich finde es gut, dass wir die Perspektiven trennen. Richtig komplett zu trennen sind sie aber eigentlich nicht, weil im Kern die Klimakrise und die Gesundheitskrise eigentlich die gleichen Krisen sind. Das ist ein Zitat, das habe ich nämlich ausgedacht, sondern John Kerry, der mal Außenminister der USA war und in der Biden-Administration der Sonderbeauftragte für das ganze Thema Klima. Und ein Grund, warum Thorsten das so viel liest, ist, weil tatsächlich auch mehr und mehr internationale Institutionen sich mit dem Thema auseinandersetzen. Zum Beispiel die letzte Weltklimakonferenz, die vorletzte, in Dubai, die COP28, die zum Beispiel genau dieses Zitat von John Kerry da in einer Eröffnungssprache gehabt hat. Das heißt, es ist nicht taufrisch, aber es ist in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit geraten, dass wir eigentlich über zwei zusammenhängende Krisen sprechen. Und es ist in der Tat so, dass mehr und mehr klar wird, wie der Klimawandel tatsächlich ganz manifest Gesundheitsthemen beeinflusst.
Den Zusammenhang hat man früher schon immer in Anführungszeichen vermutet. Dann haben logischerweise eben auch Studien angefangen. Aber mittlerweile gibt es sehr dezidierte Studien, die auf einzelne Erkrankungen auch schauen. Ne?
Und zum Allgemeinbild, das war ja deine Frage, kursieren beispielsweise so Zahlen wie mehr als 50% aller bisher bekannten und erforschten menschlichen Erkrankungen werden sich durch den Klimawandel verschlechtern bzw. in ihrer Intensität verändern. Und darüber werden wir heute ja anhand von ein paar Beispielen sprechen. Es gibt auch Schätzungen, dass wir ungefähr allein sozusagen mit Blick auf Gesundheitsfolgen 250.000 Todesfälle pro Jahr mehr erwarten müssen. Und wir gucken uns gleich ein paar Krankheitsbilder noch im Detail an. Das heißt, von sozusagen lästigen Krankheiten wie Allergien bis hin zu dann tatsächlich mortalen Themen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebserkrankungen haben wir eine recht große Bandbreite, die zu Thorstens Punkt mittlerweile gut untersucht ist und wir relativ genau wissen, dass das eben zwei gekoppelte Krisen sind.
Worüber wir auch sprechen werden, ist, dass es Krankheiten auch betrifft, die früher lokal begrenzter waren. Also sprich, dass andere Menschen jetzt mit Krankheiten oder Krankheitserregern oder Überträgern, was auch immer, in Berührung kommen, die vorher überhaupt kein Thema waren.
Wollen wir da direkt einsteigen? Also wir sind ja jetzt schon mitten im Thema angelangt. Ihr habt gerade schon ganz viele Punkte angesprochen. Also einmal das Thema Hitzewelle, was gerade ältere Personen betrifft. Aber eben auch, Thorsten, wie du jetzt, ich nehme an, du willst da auf die Mücken hinaus, die vor allem ne, in Afrika vor allem sind. Malaria wäre da zu nennen beispielsweise. Und auch, ich glaube, die Tigermücke war doch im Sommer schon immer in den Schlagzeilen.
Die ist jetzt hier in Deutschland auch verstärkt unterwegs, was halt früher auch nicht war.
Das heißt, es kommen quasi durch die Klimaerwärmung Krankheiten von, sage ich mal, südlichen Regionen, die dort eine Problematik geschaffen haben, jetzt auch eben in den europäischen Raum.
Ja, also wir kennen es ja schon länger beziehungsweise früher, wenn ich jetzt mal kurz in die Biologie abdriften darf, dass man gesagt hat, es gibt invasive Arten, die hierher kommen, ob es nur eben die Nilgänse sind oder wer auch immer, die verdrängen sozusagen heimische Arten. Und warum soll es bei Tieren und Pflanzen aufhören? Dann geht es logischerweise auch zu Insekten über, die Krankheiten übertragen. Aber auch wenn wir über verschiedene Erreger sprechen, die logischerweise bei bestimmten Temperaturen auch besser überleben als bei anderen. Also von daher gesehen ist nachzuvollziehen, warum das passiert.
Wie ist denn deine Einschätzung? Denkst du, dass sich dahingehend auch was beim Gesundheitssystem ändern wird?
Muss. Da kann JD dann auch kurz was dazu erzählen bezüglich Allergie. Aber es muss sich verändern. Die berühmt-berüchtigte Zeckensaison, die hat sich zeitlich total verschoben. Und auch verlängert sozusagen, weil halt eben die Temperaturen andere Möglichkeiten den Zecken bieten. Das heißt auch, dass sich das System dahingehend anpassen muss, dass eben entsprechende Impfungen logischerweise auch zu anderen Zeiten jetzt angeboten werden müssen. Was auch heißt, dass das Gesundheitssystem mit anderen Budgets zu anderen Zeitpunkten belastet wird. Also da muss sich im Prinzip alles anpassen.
Ja. Allergiesaison, das ist, glaube ich, das Stichwort. Ich habe es am eigenen Leibe erlebt dieses Jahr. Es hat früher gestartet und es war intensiver, bei mir jedenfalls. Ja, woran liegt das denn?
Ja, das ist ja auch dann wieder eine recht direkte Folge von der Veränderung von Klimaphänomenen und dem, was wir ganz grob Global Warming nennen. Also sprich das Verschieben von Blütezeiten beispielsweise, die hier zusammenkommen. Kurz noch zu Thorstens Punkt. Wir reden also insgesamt hier gerade über die Frage von Anpassungs- oder Mitigation-Reaktionen, was so eine der größeren Überschriften im Moment in der Nachhaltigkeitsfrage auch ist. Also ein paar Folgen müssen wir als mittlerweile leider gegeben und fast unumkehrbar annehmen. Und dann ist eher die Frage, wie bereiten wir unsere Gesellschaften darauf vor? Und damit sind wir mitten in der Diskussion, wer muss denn überhaupt drauf vorbereitet werden? Um zum Thema Allergien noch ein bisschen beizusteuern. Also natürlich ist vor allen Dingen der frühere Zeitpunkt der Pollensaison. Im Moment gilt es als relativ gesichert, dass wir 20 bis 25 Tage vor der Pollensaison, die so Patienten mit etwas längerem Erkrankungsgedächtnis erinnern würden, einsetzen. Und auch was du gerade schon erwähnt hast, im Moment gehen wir davon aus, dass die Intensität ungefähr doppelt so hoch ist. Das sind auch relativ gesicherte Zahlen. Außerdem wird vermutet, dass die Saison noch länger dauert. Das heißt, wir haben also eine zeitliche Erschreckung und die Intensität hat deutlich zugenommen. Beides sind ja Herausforderungen, die erstmal eingeordnet werden müssen. Wenn ich jetzt im Februar beispielsweise Erkältungssymptome wahrnehme, und das gilt dann ja für die gesamte Wertschöpfungskette, der Patient, aber auch sozusagen die behandelnden Personen, Ist das dann noch der letzte Grippeschnupfen? Ist das die Karnevalsfolge? Oder ist das tatsächlich dann schon wieder eine Reaktion, die ich dann ja auch anders bearbeiten würde als Patient, für die ich andere Medikamente nehmen würde, etc.? Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz gutes Beispiel, wie diese Mitigation, von der ich gerade gesprochen habe, diese Anpassung stattfinden muss im gesamten System.
Und wer kümmert sich jetzt dann darum? Also ist es dann Politik, die da tätig wird? Ist es das Gesundheitssystem, die einzelnen Stakeholder? Das ist ja ein ganz großer, komplexer Faktor, sage ich mal. Da sind viele Parteien ja beteiligt.
Bestimmt, das ist ja eigentlich immer so. Politik ist ja tatsächlich ein großes Feld und die Aufgabe von Politik im Gesundheitsbereich kann ja vielleicht Thorsten gleich noch ein bisschen mehr reflektieren. Was brauchen wir in so einer Anpassungssituation? Ich glaube, wir müssen erstmal sicherstellen, dass Patienten das einordnen können, was passiert. Das heißt, das Thema Aufklärung von Patienten wird, glaube ich, hier eine wichtige Frage für viele solcher Krankheiten, die so Symptombilder verändern, in den nächsten Jahren sein. Natürlich brauchen wir entsprechende Aufklärung in dem ganzen Healthcare-Practitioner-Bereich. Natürlich brauchen wir Apotheker und Apothekerinnen, die entsprechend mit Symptomlagen, die eher over-the-counter bedient werden können, umgehen können und die erkennen können. Und dann brauchen wir natürlich auch Allgemein- und Fachärzte, die in der Lage sind, diese Symptome einzuordnen und entsprechend zu therapieren. Ich nehme an, die Medikation wird sich verändern. Im Allergiemarkt weiß ich das zufällig, dass wir möglicherweise beispielsweise eine leichte Cortisongabe in Peakzeiten von der Allergie, und nehmen wir Heuschnupfen beispielsweise, durchaus empfehlen würden, weil die Intensität so hoch ist, dass das normale Nasenspray zum Beispiel nicht ausreicht. Es gibt auch Leute, die sagen, unsere Habits müssen sich ändern. Also natürlich zum einen, das kennen ja Allergiker schon ganz gut, wie sehr ich Pollen ausgesetzt bin. Aber auch, was ich damit mache, wenn die Intensität so zunimmt, heißt das ja, dass die Schleimhäute zum Beispiel unter Dauerattacke stehen. Es gibt so ein schönes Beispiel in diesem Heuschnupfenbereich, wo die Nasendusche möglicherweise wirklich ein Ritual werden könnte, ein Konsumentenverhalten, ein Patientenverhalten, was sehr helfen würde, 2, 3, 4 Mal am Tag einfach die Schleimhäute zu spülen. Das sind ja alles Dinge, die bisher nicht regelmäßig geschult werden und so wie wir irgendwann mal angefangen, uns die Zähne zu putzen 2-mal am Tag, müssen wir vielleicht auch mal anfangen, uns die Nase 2-mal am Tag zu duschen, wenn wir zum Beispiel Allergiker sind. Aber über Politik redest du auch noch, Thorsten, das mache ich nämlich nicht.
Ein bisschen.
Freut mich.
Das hast du ja gerade ganz gut beschrieben, JD, dass wir also unsere Rolle als Kommunikatoren, gerade für unsere Kunden, ist ja dann auch eben aufzuklären an der Stelle und Tipps zu geben, wenn wir jetzt in der Patientenkommunikation sind oder Publikumskommunikation. Thorsten.
Ja, also da ist der Punkt logischerweise auch und da ist auch dann ein Teil oder ein Großteil eben unserer Beratung, weil wir wissen ja alle, dass es mittlerweile eben auch so ist, dass eben die verschiedensten Unternehmen, egal aus welchen Bereichen sie kommen, dass ja nicht nur das Nonplusultra ist, ein Produkt auf den Markt zu werfen, sondern den entsprechenden Anwendern, wie man es auch nennen will, Konsumenten oder Patienten, eben auch mit an die Hand geben will, wie es angewendet wird, welche Services da nutzvoll sind, wie man damit umgehen soll. Also, dass da eher eben auch eine ganzheitliche Einordnung geschieht und jetzt nicht nur gesagt wird, hier ist XY und damit ist alles gut. Und da ist die Beratungsleistung, das Consulting, das auch das Team von Jan Dirk macht, worüber müssen denn die Unternehmen überhaupt sprechen? Um jetzt zum Beispiel den Leuten zu erklären, warum sie welches Mittel bei Allergien wann, wie nehmen sollen und wo das auch überhaupt herkommt. Und diesen Zusammenhang klar zu machen, weil JD hat vorhin schon gesagt, es geht auch darum, unter Umständen eben Verhaltensänderungen zu bewirken von Leuten, die halt gesundheitsförderlich sind, die bisher nicht notwendig waren, ja.
Ja.
Jetzt hat er doch nicht über Politik gesprochen.
Nee.
Deswegen mache ich das vielleicht dann doch zumindest als kleiner Nudge, wie man in der Nachhaltigkeit oft sagt. Ich würde gerne einen zweiten Stakeholder aber vorher noch an diesem Beispiel dazu holen. Was auch ganz spannend ist, ist, wie wenig tatsächlich bisher sich Health Professionals vorbereitet fühlen, in diesen Bereichen auch entsprechende Aufklärung bereitzustellen. Das ist ein zweiter Grund, mindestens, warum Thorsten in letzter Zeit viel darüber liest, weil das Thema so langsam medizinische Fachkongresse, medizinische Fachpublikationen erreicht und die Studien, über die du gerade gesprochen hast, mittlerweile auch einen Evidenzgrad erreicht haben, dass sie diskutiert und vorgestellt werden.
Das auf jeden Fall. Also ich sehe auch immer wieder in den Newslettern, wenn, ne, also wirklich top aktuell, gerade jetzt saisonal bedingt, dass auf jeden Fall die Fachmedien über solche Phänomene berichten. Also es ist auf jeden Fall auf der Agenda zu sehen, die
Themen. Platanenhusten und Gewitterasthma. Werde ich nie vergessen, hieß es mal in einer Überschrift, ja.
Gut, wir wollten aber auch noch mal kurz über Politik reden.
Also ein politisches Argument neben den offensichtlichen, was zum Beispiel Ausbildungskurricula angeht oder Fortbildungsthemen oder so, die möglicherweise politisch ja auch oder regulativ nahegelegt werden können, gibt es mittelfristig gerade ein bisschen geopolitischer gedacht schon auch noch ganz interessante Herausforderungen, die leider wieder ein bisschen an dem Übergang von Handeln und mit Konsequenzen umgehend sind. Zum Beispiel sind die Gesundheitsrisiken von Klimafolgen sozial ungerecht verteilt. Wir haben gesellschaftliche Gruppen, bestimmte geografische Situationen in dieser Welt, die wesentlich stärker schon jetzt betroffen sind von den Folgen im Vergleich zu anderen. Eine jetzt nicht gerade banale politische Aufgabe, hier zum Beispiel Gerechtigkeitslösungen herzustellen. Aber wie gesagt, auch wieder auf so einer Mikroebene, wie schaffen wir es denn viel stärker sozusagen in die alltägliche Unterstützung von Gesundheitsthemen durch Politik das Thema Klimawandel zu berücksichtigen?
Ja, es ist auf jeden Fall ein großes und sehr breites Thema. Wann seid ihr denn das erste Mal damit in Berührung gekommen? Thorsten, wann hast du das erste Mal Berührung gehabt mit solchen Themen? War das vor einem Jahr? War das vor längerer Zeit schon?
Also das erste Mal ist schwer zu sagen, aber jetzt nicht im Hinblick auf die Ausmaße, die konnte man vorher vielleicht auch noch nicht abschätzen oder hat nicht zugehört, wenn Leute die abgeschätzt haben. Aber ich kann mich dran entsinnen, ich bin ja nur auch schon ein älteres Semester, wie wir in der letzten Folge auch gehört haben. Eigentlich kam das Thema Gesundheit schon auf, wie das Waldsterben begonnen hat. Das war so, glaube ich, also jetzt in meiner Wahrnehmung so, aber der erste Punkt, wo eben gesagt worden ist, der Wald stirbt und damit stirbt unsere grüne Lunge und das heißt eben auch, die Luft wird schlechter und das heißt, dass wir da auch eben direkt betroffen sind. Das war, glaube ich, so der Anfang, wo man da entsprechende Rückschlüsse gezogen hat. Also ich glaube, die Luftverschmutzung, das war so eben der erste Punkt und dann kam logischerweise im Hinblick auf Gewässerverschmutzung, was dann eben auch Auswirkungen hat auf die Qualität des Grundwassers etc. pp. Damals war noch nicht sozusagen die Globalität der Verursacher so im Fokus.
Ja, und die Folgen wurden wahrscheinlich auch erst später deutlich, ne? Also gerade wenn wir vom Thema Luftverschmutzung sprechen, ist ja auch ein Trigger für verschiedene Erkrankungen, COPD, Asthma, Atemwegserkrankungen.
Ja. Ja,
ja. JD, wie war das denn bei dir? Was war denn dein erster Berührungspunkt?
Also nur geringfügig später als Herr Dr. Rothärmel, aber ich habe so vor der berühmten Jahrtausendwende tatsächlich schon relativ intensiv mich mit Umweltökonomie, also mit volkswirtschaftlichen Lösungsstrategien vor allen Dingen für Umweltfragen beschäftigt. Und natürlich das Thema Luftverschmutzung, in der Tat Verursacher von vielen schon länger bekannten Krankheiten eine große Rolle gespielt hat. Und das Thema Gewässerschutz hat Thorsten ja auch schon erwähnt, auch schon eine Rolle gespielt hat. Und damals ging es immer um die Frage, wie kann man sogenannte externe Effekte, also zum Beispiel nimmt man Auswirkungen einer Chemieproduktion in der Nähe eines großen Flusses, der die Wasserqualität des Flusses beeinflusst, internalisieren, also zum Teil zum Beispiel von sowas wie einer Kostenrechnung machen, zum Teil zu einer Verursacherhaftung und damit ökonomisch abbilden. Und damals haben wir schon relativ viel über Szenarien nachgedacht, die leider tatsächlich immer näher kommen beziehungsweise schon eingetreten sind. Das ist so ein bisschen das Frustrierende, natürlich in einer Generation zu leben, die wieder besseres Wissen, hier doch relativ systematisch ja, zumindest versäumt hat, das, was vielleicht an Umsteuern notwendig gewesen wäre, rechtzeitig einzuleiten. Was aber, weil wir auch über Erkrankungsbilder sprechen, eigentlich damals so in meinen ersten Kontaktpunkten schon deutlich wurde, ist, dass wir Konsequenzen erwarten dürfen, die gar nicht so offensichtlich und unmittelbar sind. Also es werden zum Beispiel Einleitungen aus einer Chemiefabrik in den Rhein passieren. Das ist sozusagen, das eine ist die Wasserqualität des Rheins. Was wir aber mittlerweile zum Beispiel wissen, um mal noch ein ganz anderes Krankheitsbild oder eine ganz allgemeine Gesundheitssituation einzubringen, ist, dass die reine Nährstoffqualität der Agrarprodukte, die wir auf deutschen Äckern beispielsweise ernten, was Mineralstoffgehalt, Vitamingehalt etc. angeht, deutlich nachlässt. Was dann übrigens auf Industrieseite dazu führt, dass man natürlich als richtige Marktreaktion darüber nachdenkt, ob wir hier Ergänzungsprodukte anbieten können oder müssen. Und so langsam, da bin ich kein Experte, erreicht das aber ein Niveau, wo das möglicherweise sogar auch angezeigt ist und notwendig ist. Und dann haben wir jetzt ja doch eine Kette über unsere bescheidenen Lebensspannen, wo wir relativ früh Umweltphänomene kennengelernt haben, eigentlich recht gut gesicherte Spekulationen auch über mögliche Folgen, die wir jetzt auch tatsächlich dann beobachten dürfen und die dann Einzug in die Apotheke und die Arztpraxen haben. Also ich glaube, ja, innerhalb von 30, 40 Jahren haben sich Erkenntnis und Wirklichkeit hier stark angenähert.
Und das wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten 30, 40 Jahren nochmal stark verändern, ja.
Und vor allem ist es auch so, bisher waren eher so in Anführungszeichen offensichtliche Dinge da, die eigentlich jedem klar waren. Wenn man eben sagt, die Luftqualität wird schlechter, dass das negative Folgen auf die Lunge hat, ist eigentlich jedem klar. Das heißt eben diese direkten, einfachen Einflüsse und Beziehungen, die auf der Hand liegen. Was aber immer deutlicher wird, ist, es ist alles logischerweise viel komplexer. Also wenn man dran denkt, dass man Relationen herausgefunden hat im Hinblick auf Hitzewellen und die Anzahl von Schlaganfällen, wo man jetzt nicht sofort drauf kommt, dass kürzlich ich gerade gesehen habe, Augenerkrankungen, wo ich gedacht habe, wieso jetzt Augenerkrankungen? Ja, weil die Intensität der UV-Strahlen so zunimmt. Das heißt grauer Star, Netzhauterkrankungen. Also diese Folgen, die nicht jedem so direkt entgegenspringen, die, glaube ich, werden jetzt immer deutlicher. Und was JD gerade eben erwähnt hat, das ist ja noch gar nicht so ins Bewusstsein eingedrungen, dass zum Beispiel, also wir alle wissen und erfahren eben auch gerade, wie wichtig Magen-Darm-Trakt für die Gesundheit prinzipiell ist und fürs Immunsystem. Da kausal hängt logischerweise eben die Ernährung auch damit zusammen. Und wenn jetzt durch Umwelteinflüsse man überwiegend Produkte zu sich nimmt, die jetzt nicht mehr den Nährstoffgehalt haben oder den Vitamingehalt haben, wie es mal gehabt hat, also sprich die Komplexität wird jetzt auch viel stärker wahrnehmbar und schwieriger da eben entsprechende Lösungen zu finden.
Und da setzt dann quasi unsere Beratungsleistung an, korrekt. Wir blicken nochmal in unser Berufsfeld. Ja, welche Rolle spielen wir denn als KommunikatorInnen? Und da kann man vor allem sagen, Aufklärung. JD, du bist noch ein, du schüttelst so ein bisschen, was hast du, noch Ergänzungen?
Ich glaube oder wie schon, dass wir erstmal sozusagen das, was wir grundständig erstmal tun, Unternehmen darin beraten, ihre Positionen zu finden und eben in ihrer Wertschöpfung entweder gegenüber Patienten oder gegenüber medizinischem Fachpersonal auch als Wissensvermittler aufzutreten, dass sie das wahrnehmen müssen und ich glaube auch einfach ganz systematisch die Erkenntnisse hier aufbauen, so wie sie das ja auch sonst tun, was Ursachen und Folgen von Erkrankungen und den Beitrag ihrer Therapien angeht. Ich glaube aber auch schon, dass hier so dieses gerannte alter weißer Männer schon noch weitere Konsequenzen hat, die möglicherweise Haltungsebenen von Unternehmen betrifft, die vielleicht etwas stärker politischer Natur sind oder zumindest sagen wir mal gesellschaftspolitischer Natur. Und wir uns an Diskursen beteiligen müssen, die wir weiterhin ganz, ganz dringend brauchen. Thorsten hat gerade über Hitzewellen gesprochen beispielsweise. Hitzewellen betreffen Städte natürlich viel stärker als eher ländliche Region, wenn man es mal holzschnittartig so sagen darf. Das heißt, das, was wir mit Städten gemacht haben, massive Versiegelung beispielsweise, hat natürlich einen dramatischen Effekt gehabt. Das heißt, wir müssen anfangen, Städte umzubauen, Urbanität neu zu denken. Wir brauchen auch einfach mehr Kapazitäten natürlicher Art, Aufnahmekapazitäten, relativ einfach Wälder oder Pflanzen, die hier helfen. Und auch das ist im weiteren Sinne, deswegen ist es Teil meiner Antwort auf deine Frage, etwas, wo wir als Unternehmen oder als Wirtschaft Erkenntnisse haben, die wir einbringen sollten.
Das ist auch das Schöne. Also in dem Bereich passiert ja auch schon ein bisschen was. Also gerade Begrünung von Dachflächen. Also das finde ich immer wieder spannend, dass man mittlerweile, Gott sei Dank, da auch schon eine Bewegung sieht.
Ich glaube, hier wird auch deutlich, dass der Wirkungsbereich von JD und seinem Team viel, viel, viel breiter ist und Healthcare da ein wichtiger Aspekt ist. Aber logischerweise macht das Team auch Consulting für Unternehmen aus komplett anderen Bereichen.
Wir blicken kurz auch auf die Gesundheitsperspektive drauf. Welche Kampagnen habt ihr in dem Bereich denn schon umgesetzt? Welche Beratungsleistungen habt ihr schon gemacht? Das wäre jetzt nochmal spannend, auch den Zuhörerinnen und Hörern zu erzählen.
Ja, wie so oft beginnt, glaube ich, die Aufgabe und damit auch unsere Aufgabe bei der Frage, wo stehen wir und was haben wir für eine Verantwortung? Das heißt, alles das, was wir so in unserem Fachsprech Analyse und Positionierung nennen, ist natürlich der erste Teil. Wo stehe ich mit dem, was ich mir als Unternehmen vornehme? Wo gibt es sozusagen Umweltbedingungen, die für mich entweder wirklich erstmal ökologisch oder gesellschaftlich, politisch relevant sind? Wie positioniere ich mich in bestimmten Fragen gegenüber bestimmten Stakeholdern? Was ist sozusagen meine eigene Handlungsagenda? Wie bringe ich die übrigens auch zum Ausdruck? Ist so ein bisschen der zweite Teil. Also was sind Konzepte? Was sind aber auch Narrative? Was sind Botschaften? Was sind die Belege, die Beweise für das, was wir tun? Das herauszuarbeiten mit den Kunden und den Unternehmen ist ein zweiter großer Bereich, um sehr sattelfest in dem Bereich auch agieren zu können, sowohl aktiv mit sowas wie Kampagnen als auch reaktiv mit Fragen, die möglicherweise auf ein Unternehmen dann zukommen. Und der dritte Bereich ist dann tatsächlich, wie eigentlich überall, das Thema Aktivierung. Wie können wir also mit den Fragestellungen in die Apotheke, wie können wir auf medizinischen Kongressen aber auch mit Erkenntnissen auftreten und da dann entsprechend zum Beispiel Fachärzte und Fachärztinnen mit den Informationen, die wir als Unternehmen haben, versorgen und dafür sorgen, dass sie eingebracht werden. Und die können wir auch dann sozusagen in dem größeren Umfeld an so Schnittstellen zu Politik beispielsweise, Diskurse, Austausche und so weiter unterstützen. Also von der Positionierung, vom Verständnis der Kontexte bis hin zu Kampagnenführung und Aktivierung sind wir für all diese Fragen Ansprechpartner. Und je robuster wir den ersten Teil machen, desto höher können wir im zweiten Teil fliegen.
Und wenn wir jetzt mal aber trotz allem auf eine harte Marketing-Ebene gehen würden, was ja im Unternehmen auch immer eben eine große Rolle spielt, ist es schon auch so, dass da auch in Anführungszeichen Beratungsbedarf ist. Weil wenn das Team von JD dann von einem Anbieter im Hinblick auf Antiallergika oder eben Sonstiges, dann muss das Team auch hingehen und sagen, ihr müsst zumindest auch eure zeitliche Marketingstrategie überdenken. Ihr müsst früher anfangen. Ihr müsst länger eure Phasen planen. Also schon auch in dem klassischen, praktischen Marketing-Umsatztechnischen hat es logischerweise eben auch Auswirkungen. Und das muss man eben auch logischerweise analysieren und mit eben Daten unterlegen. Die eine Sache ist, die Haltung, das Verhalten zu ändern. Und die andere Sache ist, für Unternehmen hat es auch immer eben einen unternehmerischen Aspekt, logischerweise. Und den sehen nicht alle Unternehmen sofort und gleich.
Ja, vor allem, wenn wir bei den saisonalen und regionalen Bereichen sind.
Richtig, ja. Und das kennen wir von unserer Arbeit ja auch, wo unsere Kunden uns ja auch fragen, wo ist denn das Problem bei Patient XY? Dass wir darauf auf Analysen eben basierend Kommunikationsstrategien ableiten. Und hier ist dann eben die Frage, nicht ausschließlich, wo ist das Problem bei dem Patienten, den ich habe, sondern womit hat der Patient ein Problem? Und das sind dann eben entsprechend irgendwelche Einflüsse, die vorher so jetzt noch nicht klar waren.
Der Startpunkt muss quasi gefunden werden.
Mit auch ganz praktischen Konsequenzen. Ist der Stock richtig aufgebaut? Ist auch die Auslieferung in die Zentral- oder Verteillager oder auch der Aufbau von Inventar bei Apotheken zum Beispiel rechtzeitig erfolgt? Ne? Also es sind ja nicht nur die Kampagnen, sondern sind ja auch so vertriebslogistische Fragen. Und nochmal, auch Rezepturen und Zusammensetzung, Produkt verändern sich. Und das sind ja Anpassungszyklen, die jetzt nicht agil in 3 Monaten stattfinden, sondern entsprechende Genehmigungsverfahren beinhalten etc. Also der gesamte Zyklus, glaube ich, von der Bereitstellung von Medikamenten wird sich gerade bei so klimaanfälligen Indikationsgebieten dramatisch ändern.
Und nicht nur in der Herstellung und Bereitstellung, sondern auch in der Anwendung. Ne? Gerade Insulin muss gekühlt werden und das ist dann beim Thema Reisen für die Betroffenen ein großes Thema. Ja, großes Thema, großer Impact, große Aufgabe. Wir haben jetzt, glaube ich, verschiedene Bereiche ja sehr stark mal diskutiert und angeschnitten und wir hoffen, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt einen Überblick bekommen habt, was es für ja, Zusammenhänge zwischen Umwelt und Gesundheit geben kann und welche Aufgabe dann die Gesellschaft hat. Thorsten, du möchtest noch etwas sagen?
Ja, ich möchte nur noch mal eben wirklich auch die Awareness dafür schärfen, dass wir mittlerweile über fast alle Indikationsbereiche sprechen, wo es Einflüsse gibt. Schlaganfall habe ich eben genannt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Schmerz, neurologische Erkrankungen, MS, Alzheimer, also bei eigentlich allen onkologischen Erkrankungen und auch zusätzlich zu dem, was auf der Hand liegt. Hautkrebs liegt auf der Hand bei der Sonneneinstrahlung, aber es gibt auch eben andere Faktoren, die andere Krebsarten dann anders erscheinen lassen. Also sprich, nur nochmal die Awareness dafür schärfen, dass wir mittlerweile wirklich nicht nur über das sprechen, was auf der Hand liegt, sondern dass es ein ganzheitliches Problem ist. Das liegt mir nochmal am Herzen, das zu sagen.
Ja, das stimmt. Gut, dann bedanke ich mich für die Ausführung. Es hat mir auch wieder viele Erkenntnisse bereitet. Danke, dass du dabei warst, JD, auch als Experte. Und wir haben aber natürlich noch unsere Outro-Frage, wie in jeder Folge. Und in dieser Folge ist die Outro-Frage, was ist denn deine Lieblingsjahreszeit, Thorsten, und warum?
Das ist relativ einfach zu beantworten. Wahrscheinlich wie viele außer Allergiker Frühling oder Frühjahr, wenn alles wieder grün wird und man aus der Winterdepression rauskommt. Und ich habe nur eine sehr kurze Zeitspanne, wo ich das Gefühl habe, ich habe irgendwie allergische Beschwerden. Also die sind meist nur 1-2 Wochen. Von daher gesehen kann ich eigentlich den Frühling so richtig genießen. Ach, und wenn ich vorhin gehört habe, bei dir als Allergiker, was ist dann bei dir? Ist es dann der Herbst?
Nee, der Sommer.
Der Sommer.
Weil ich habe nur am Anfang, also ich habe die Frühblüher, die bereiten mir Sorgen. Okay. Aber ansonsten bin ich auf jeden Fall, obwohl ich im Winter Geburtstag habe, bin ich ein Sonnensommerkind. Ja. Und du, JD, was ist deine Lieblingsjahreszeit?
Also ich habe auch als Nicht-Allergiker das große Privileg, den Frühling genießen zu können. Ich finde den Sommer auch toll. Ich würde es eigentlich anders beantworten. Ich habe eine Nicht-Lieblingsjahreszeit und die heißt Herbst.
Wirklich?
Herbst ist für mich eigentlich immer depressiv, der schöne Sommer ist vorbei. Oder ist es dann zumindest ein Übergang, weil ich ein ganz großer Winterfan bin, der hoffentlich kurz ist und dann mit frühem Wintereinbruch einige Dinge dann für mich tut. Einmal bringt der Schnee auf die Berge, die ich sehr, sehr gerne weiß sehe. Was übrigens auch dazu führt, dass wir genug Flüssigkeit dann im Frühjahr haben, um zum Beispiel sowas wie einen Bodensee und einen Rhein wieder zu füllen. Also der Herbst könnte meiner Ansicht nach sehr, sehr kurz sein zwischen September und Oktober. Den braucht keiner richtig. In denen kann es dann auch 8 Wochen regnen, meinetwegen. Aber dann Schnee auf die Berge und ab dafür.
Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir Jahreszeiten haben in Deutschland.
Das stimmt auch wieder.
Ja. Gut, dann nochmal vielen Dank, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt und mit mir über das Thema gesprochen habt. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Danke dir und tschüss.
Dankeschön.
Kannst du dir vorstellen, in der Gesundheitskommunikation zu arbeiten? Wir sind immer auf der Suche nach neuen Talenten und freuen uns auf deine Bewerbung. Unsere aktuellen Stellenausschreibungen findest du auf unserer Webseite weberschendwick.de.